Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
They're killing people. I mean, it really.
Facebook tötet Menschen.
The only pandemic we have is among the unvaccinated.
Die einzige Pandemie, die wir haben, besteht unter den Ungeimpften. Sie töten Menschen.
And they're killing people.
Facebook tötet, sagt da US-Präsident Biden im Juli. Corona, Omikron in den USA und im Speziellen in Kalifornien ist heute unser Thema. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Corona ist nicht nur bei uns Thema in Social Media. Facebook tötet. Katharina Wilhelm in Los Angeles. Was meint Biden damit?
Also, das ist natürlich eine sehr heftige Aussage. Er meint damit, dass die großen Social-Media-Konzerne zu viele Falschnachrichten über Corona, Covid-19 verbreiten oder dass sie eben einfach zu wenig dagegen tun. Und Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, steht da wirklich an vorderster Front, weil er einfach die meisten Nutzer insgesamt hat. Joe Biden hat diese Kritik dann wieder so ein bisschen zurückgenommen, denn Facebook tötet ist natürlich eine echt heftige Aussage. Aber grundsätzlich bleibt er bei seiner sehr kritischen Haltung gegenüber den Tech-Konzernen.
Daraus schließe ich, dass die Rolle von Social-Media-Konzernen wie Twitter, Facebook und YouTube in der Corona-Pandemie ein Thema auch in den USA ist.
Ja, das wird sehr stark diskutiert. Man gibt den Konzernen ja durchaus eine Mitschuld, dass zum Beispiel die Impfkampagnen so schlecht gelaufen sind. Auch in den USA hat man ja durchaus das Problem, dass man bei etwa so um die 70% da teilweise stagniert. In besser aufgeklärten Kreisen funktioniert das gut mit der Impfkampagne, aber es gibt eben auch einen großen Teil der Bevölkerung, der sich dagegen sträubt, der dann vermeintlich eigene Informationen über Social-Media-Konzerne bezieht und teilweise eben der Desinformation unterliegt. Und ja, Social-Media-Organisationen, da sammeln sich eben Impfgegner. Es werden falsche Informationen über Nebenwirkungen verbreitet, krude Verschwörungstheorien geteilt. Und diese Konzerne stehen ja ohnehin schon sehr viel länger unter Druck wegen Falschinformationen, aber auch wegen Hass und Hetze. Das geht alles so ein bisschen Hand in Hand. Wirklich im Fokus sind die ja seit 2016, seit eigentlich der Trump-Wahl, muss man sagen. Und natürlich nochmal im Besonderen seit dem vergangenen Jahr, seit 2021, der Sturm auf das Kapitol in Washington. Und insofern sind die in den USA sowieso unter Druck, weil man sagt, die müssen mehr in die Verantwortung genommen werden für die Inhalte, die eben über diese Konzerne, über Social Media verteilt werden.
In Deutschland stehen ja gerade vor allem die Hassbotschaften auf dem Messenger-Dienst Telegram im Fokus, in den USA auch.
Ja, Telegram ist hier auch ein Thema, denn viele Nutzer, die bei Facebook oder Instagram gesperrt wurden wegen Hass oder Hetze zum Beispiel, die sind dahin abgewandert. Das ist etwas, was wir ja auch in Deutschland erleben. Aber anders als in Deutschland sehe ich, dass die Politik sich hier nicht besonders auf Telegram fokussiert. Also die letzten Wochen und Monate waren ja wirklich sehr davon geprägt, hatte ich den Eindruck, zumindest so aus der Ferne aus den USA, dass man Telegram da nochmal besonders in den Fokus genommen hat. Ich habe eher hier das Gefühl, dass es grundsätzlich um das ganze Bündel an Social Media geht und besonders auch TikTok, also die Video-App, kritisch beäugt wird, die ja letzten Endes auch eine chinesische Mutterfirma hat. Da habe ich das Gefühl, dass die US-Amerikaner da in die Richtung ein bisschen mehr schauen. Aber wie gesagt, insgesamt sind die Social Media-Konzerne stark unter Druck und man will die hier eigentlich auch reglementieren. Und da sind sich dann ausnahmsweise auch mal Demokraten und Republikaner beide einig.
Für Aufsehen mit Äußerungen zum Thema Impfen sorgt auch Stand-up-Comedian Joe Rogan, einer der bekanntesten Podcaster der USA. Hier ein Ausschnitt.
If you're like 21 years old and you say to me, should I get vaccinated? I go, no. If you're a healthy person and you're exercising all the time and you're young and you're eating well, I don't think you need to worry about this.
Wenn du jung und gesund bist und dich gesund ernährst, dann musst du dich nicht impfen lassen. Das ist seine Botschaft. Rogan ist bei Spotify unter Vertrag. Einer, mit dem der Streamingdienst so richtig Cash macht, aber gleichzeitig auch Kundschaft verliert.
Ja, das ist ja ganz interessant, was da in den letzten Tagen passiert. Also Neil Young, der Musiker, und seine früheren Bandkollegen Crosby, Stills und Nash, sowie auch Joni Mitchell, die haben ja Spotify unter Druck gesetzt, haben gesagt, wir gehen von dieser Streaming-Plattform runter aus Protest gegen Joe Rogan. Und das scheint so langsam auch Wirkung zu zeigen, denn die Aktie ist abgestürzt von Spotify. Das lag auch an insgesamt enttäuschenden Quartalszahlen. Aber auf Dauer hat man den Eindruck, dass Joe Rogan einfach zum Imageproblem von Spotify wird. Das hat noch mal ein bisschen mehr Gründe. Joe Rogan ist insgesamt eine durchaus ja umstrittene Persönlichkeit hier in den USA. Er gibt sich gerne als so jemand, der so die Linke und die Rechte versucht zu vereinen. Er lädt also unterschiedliche Gesprächspartner ein, einen Alex Jones, das ist hier ein Verschwörungstheoretiker, wirklich am allerrechtesten Rand. Und dann lädt er aber auch wiederum aus dem linken Spektrum einige prominente Gäste ein. Und er sagt dann immer, er möchte beide Seiten hören und gibt seinen Gästen auch sehr viel Raum. Seine Podcasts dauern 2 bis 3 Stunden, also das ist auch wirklich alles sehr länglich zumindest, vielleicht auch zum Teil tiefgründig, manchmal eben auch noch nicht. Aber Spotify bekommt meiner Ansicht nach immer weiter ein Problem tatsächlich mit Joe Rogan, weil jetzt noch mehr Probleme mit ihm aufgetaucht sind. Er hat das N-Wort wiederholt benutzt in seinem Podcast, was hier natürlich absolut verpönt ist. Und Spotify hat ja so klammheimlich einige Folgen mittlerweile zensiert beziehungsweise einfach von der Plattform runtergenommen. Und da merkt man einfach, da passiert was. Es gibt mittlerweile Warnhinweise vor dem Podcast von Joe Rogan, dass er natürlich kein Arzt ist und dass die Informationen zu Corona, die er da gibt, eben nicht geprüft sind von der Gesundheitsbehörde und dass sie eben keine ärztlichen Ratschläge sind.
Also man sieht auch hier, die Debatte um Corona spaltet auch die USA. Aber dann gibt es etwas, was die Nation vereint. Das ist der Sport. So geschehen am letzten Sonntag in L.A.
Ladies and gentlemen, it is my honor to say, finally, it is time for the Super Bowl!
Alle Jahre wieder, so klingt sie, die legendäre Super Bowl Party, die das Land auf den Kopf stellt. American Football, viel wichtiger als jede Präsidentschaftswahl, versteht sich. Katharina Wilhelm, das Stadion ist bei Ihnen um die Ecke. Haben die Wände gewackelt?
Das kann man wohl so sagen. Also tatsächlich habe ich die Hubkonzerte und das Feuerwerk bis zu mir gehört. Wir haben ja auch berichtet über den Super Bowl und über den Ausgang natürlich. Und tatsächlich, die Stadt war elektrisiert. Es ist einfach das wichtigste Sportereignis des Jahres. Anders kann man es nicht beschreiben.
Wer hat denn gespielt und wer hat gewonnen?
Es haben gespielt die Los Angeles Rams, also das eigene Team hier aus Los Angeles, gegen die Cincinnati Bengals, und gewonnen hat das Heimteam, also die LA Rams. 23-20 war ein bisschen knapp, muss man sagen, aber für die Stadt Los Angeles war das natürlich ein knaller Sieg. Das erste Mal, dass die Rams den Super Bowl gewonnen haben. Also kann man sich vorstellen, das ist hier schon eine große Party, auch wahrscheinlich noch für die nächsten Tage.
Und auch das Stadion war voll, trotz Omikron?
Ja, das fand ich interessant, auch im Vorfeld der Berichterstattung. Also mehr als 70.000 Tickets hat man wohl verkauft für das Stadion. Es ist ein ganz neues Stadion und man hat jetzt nicht auf Abstand halten Wert gelegt. Das heißt, da war jetzt nicht immer noch ein Platz dazwischen, sondern man hat versucht, wirklich die Ränge zu füllen. Und wie gesagt, der Super Bowl, wichtigste Sportereignis des Jahres, da war auch die Nachfrage entsprechend groß, trotz teurer Tickets. Und ja, die Gesundheitsbeauftragten der Stadt Los Angeles haben sich natürlich Gedanken gemacht. Es stand auch alles so ein bisschen auf der Kippe, weil man hier in Los Angeles und Kalifornien generell recht streng ist, normalerweise mit den Corona-Auflagen. Aber das wollte man sich dann doch nicht entgehen lassen, denn der Super Bowl spült natürlich viel Geld auch in die Stadtkasse und generell ist das super für die Wirtschaft. Und man hat dann N95, das ist so FFP2-Standardmasken, verteilt. Man hat den Impfstatus abgefragt, also wer nicht geimpft ist, der musste einen negativen Test vorlegen. So wollte man zumindest sicher gehen, dass das Ganze nicht zum absoluten Superspreader-Event mutiert, wobei ich da doch recht kritisch bin, ob das nicht letzten Endes doch ein bisschen so der Fall ist.
Das Ereignis der Super Bowl stand auf der Kippe. Trotzdem kann man doch sagen, dass Kalifornien jetzt sich gerade irgendwie locker macht.
Ja, also tatsächlich soll ja hier demnächst das Maskengebot fallen. Die Zahlen gehen auch noch mal besonders runter. Also wir haben hier den Scheitelpunkt dieser Omikron-Welle offensichtlich erreicht. Und ganz Kalifornien, würde ich mal sagen, versucht sich hier locker zu machen. Los Angeles ist immer ein bisschen hinten dran. Und das liegt daran, dass wir als Großmetropole, also wir sind hier wirklich ein Großraum, immer noch etwas höhere Zahlen haben als der Rest des Bundeslandes. Insofern wird es bei uns immer noch ein bisschen strenger gehandhabt als im Rest von Kalifornien. Aber die Entspannung ist tatsächlich so langsam in Sicht.
Wir hören ja gleich Ihr Feature zur Corona-Situation in Kalifornien. Wir nehmen dieses Gespräch am Montagabend auf und ab dem morgigen Dienstag sollen tatsächlich auch die Masken fallen. Sie sagten es.
Ganz genau. Das in ganz Kalifornien, die Ausnahme, das gallische Dorf ist sozusagen Los Angeles, weil halt die Zahlen noch relativ hoch sind. Wobei ich habe mal geschaut auf die Inzidenzen. In den USA rechnet man nicht so stark mit Inzidenzen wie in Deutschland. Da guckt man eher auf die Fallzahlen am Tag. Aber wir haben eine Inzidenz derzeit von etwa 350 hier für den Großraum von Los Angeles bei 100.000 in den vergangenen 7 Tagen. Also es ist schon deutlich nach unten gegangen. Wir hatten jetzt vor einer Woche oder 2 Wochen über 1.000 war die Inzidenz. Also man sieht schon, es geht rapide nach unten und wir hoffen natürlich auch, dass wir in den nächsten Wochen diese Maskenpflicht vielleicht loswerden für die Innenräume sowie im Rest von Kalifornien.
Und wie geht Kalifornien mit anderen Großereignissen um? Super Bowl hat stattgefunden, wie gehört, aber Golden Globes und Grammys sind ja zum Beispiel ausgefallen.
Ja, beziehungsweise mussten dann eben ausweichen. Die Grammys werden jetzt in Nevada stattfinden, in Las Vegas. Da gibt es eben weniger strenge Auflagen. Mein Eindruck ist aber, alle Großereignisse, die jetzt in der Fortfolge stattfinden werden, die werden auch organisiert. Also ich glaube eben, weil man sich jetzt locker macht, weil man eben sieht, es ist so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels absehbar, wird man die nächsten Großereignisse hier definitiv feiern. Sicherlich immer noch ein bisschen mit strengeren Maßnahmen, als dass man den Impfstatus abfragt oder eben ein negatives Testergebnis verlangt. Das mit Sicherheit, aber ich glaube, dass es in der Folge zumindest, ich sag mal, in den nächsten Monaten ein bisschen lockerer gehandhabt wird.
Und das gilt dann sicher auch für die 94. Oscar-Verleihung am 27. März.
Ja, das hoffen wir, dass das alles so seinen Weg geht. Also angekündigt ist ja schon, dass die Oscarverleihung wieder im Dolby Theater stattfinden soll, also an alter Wirkungsstätte am Hollywood Boulevard. Soweit ich gehört habe, soll es auch wieder einen großen roten Teppich geben. Also da werden die Straßen abgesperrt, sodass man eben auch die Stars wieder da entlangschreiten sieht. Mal sehen, wie das für uns als Medienvertreter ausschauen wird. Wir haben ja normalerweise auch immer Zugang zu einem Presseraum, wo man dann eng gedrängt aufeinander sitzt und dann aber die Stars auch befragen darf. Das ist ja immer sehr schön. Da haben wir aber noch keine Ansage, wie es in diesem Jahr aussehen wird. Das wird nochmal ein bisschen spannend werden. Aber ansonsten glaube ich, dass wir eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, halbwegs normale Oscarverleihung erleben werden.
Informationen waren das von Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in Los Angeles. In diesen Tagen wird in Kalifornien, wie gehört, die offizielle Maskenpflicht fallen. Fast überall, außer im Großraum Los Angeles, dürfen Geimpfte auch drinnen wieder oben ohne unterwegs sein. Überstanden ist die Pandemie damit lange noch nicht. Denn im US-Westküstenstaat wird beispielsweise äußerst emotional über die anstehende Impfpflicht für Kinder diskutiert. Sind die Entwicklungen in Kalifornien eine Vorschau auf das, was uns in Deutschland erwartet? Es meldet sich noch einmal Katharina Wilhelm.
Die Kinder kennen das Prozedere schon. Mund auf, Stäbchen rein. Ein PCR-Test ist an dieser deutschsprachigen Kita in Culver City im Großraum von Los Angeles mittlerweile Pflicht.
Ich wollte gern, dass die Eltern 2-mal die Woche die Kinder testen lassen,
erklärt Ilka Sternberger, die Tivoli Rainbow Garden Preschool leitet. Eigentlich hat die kleine Kita den Vorteil, dass die Kinder den ganzen Tag draußen spielen können. Das milde Wetter in Los Angeles macht's möglich. Trotzdem, die Übertragungsrate von Omikron wurde von der Gesundheitsbehörde in Los Angeles als so hoch eingeschätzt, dass auch draußen mehr Schutz notwendig wurde.
Was wir jetzt dann gemacht haben, nach den Ferien war das ja, wir haben die Kinder weiter noch auseinandergesetzt. Dann kamen die Maskensituation, dass wir die N95 für die Kinder, für alle haben mussten, N95 oder Surgical Mask.
In Deutschland entspricht das beispielsweise den FFP2 und chirurgischen Masken. Sternberger sagt, sie wolle die Kinder schützen und die meisten Kita-Kinder sind noch zu jung, um sich bereits impfen lassen zu können. In Kalifornien ist das, so wie in Deutschland, derzeit ab 5 Jahren möglich. Seit die Omikron-Welle Kalifornien erfasst hat, sind mehr Kinder denn je mit Corona-Erkrankungen in die Krankenhäuser gekommen. Der Bundesstaat hat seit Beginn der Pandemie fast 850.000 Covid-Fälle bei Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren gezählt. Davon sind insgesamt 44 gestorben. Kalifornien gilt innerhalb der USA als einer der Bundesstaaten, der besonders strenge Corona-Maßnahmen erlassen hat, inklusive einer Impfpflicht. Sie gilt zum Beispiel für Angestellte im Gesundheitswesen, bei der Polizei, der Feuerwehr und in Schulen. Dort allerdings zunächst nur für Lehrkräfte. Aber auch Schulkinder sollen ab dem kommenden Jahr einer Art Impfpflicht unterliegen. Staatssenator Richard Pan, von Beruf aus Kinderarzt, hat dazu gerade einen neuen Gesetzesentwurf vorgestellt.
Schüler in Kalifornien sind verpflichtet, gegen viele ernste Erkrankungen geimpft zu sein, um deren Verbreitung an Schulen einzudämmen. Angesichts der sehr hohen Zahl, die auch Teenies und Kinder betreffen, müssen wir dafür sorgen, dass die Schulkinder auch gegen Covid geimpft sind. Diese Maßnahmen plus Maskenpflicht und Testen wird dazu führen, dass die Schulen offen bleiben können und sicher sind.
Mit dem Gesetz würden dann die Covid-Impfstoffe mit denen gegen andere Krankheiten wie Masern oder Windpocken gleichgesetzt. Und damit eine Pflicht entstehen, Kinder impfen zu lassen, sobald sie in die Schule kommen. Gleichzeitig soll es auch für Eltern schwieriger werden, gegen diese Verpflichtung rechtlich vorzugehen. Zum Beispiel, indem sie angeben, dass sie eine Impfung aus religiösen Gründen ablehnen. Wer seine Kinder also nicht impfen lässt, darf sie nicht mehr in die Schule zum Präsenzunterricht senden. In Los Angeles, wo eine Impfpflicht ab dem Herbst durchgesetzt werden soll, bereitet sich der Schulbezirk darauf vor, knapp 20.000 Schüler online zu unterrichten, weil sie nicht geimpft sind. Doch die Vorgabe, dass Kinder bereits ab 2 Jahren Masken tragen sollen und Impfverpflichtungen für Erwachsene und Kinder, führen immer wieder zu Protesten.
Ich mag es nicht, dass die Regierung sich einmischt, wie ich meine Kinder erziehe, was wir in ihre Körper tun. Diese Entscheidung sollte bei den Eltern und Familien bleiben.
Wir sollten nicht gesagt bekommen, dass wir unsere Jobs verlieren, dass wir unsere Freiheiten verlieren, dass unsere Kinder nicht mehr in die Schule dürfen.
Das ist falsch, das ist gegen die Verfassung.
Auch bei Feuerwehrleuten und Polizisten gibt es Widerstand gegen die auferlegte Immunisierung und das mit drastischen Folgen. Bei der Polizei in Los Angeles könnten 4.000 Polizisten suspendiert werden, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Omikron erwischte Kalifornien mitten in der sogenannten Awards Season, also dann, wenn eigentlich viele Preisverleihungen stattfinden sollen. Die Musikpreise, Grammys und auch die Critics' Choice Awards in Los Angeles wurden bereits wegen Omikron verlegt. Doch offenbar ist die Spitze der Covid-Fälle mittlerweile erreicht. Mitte Februar soll die Maskenpflicht für geimpfte Menschen sogar wegfallen. Außer in Los Angeles, wo die Fallzahlen noch immer zu hoch sind. Um die Masken abzunehmen, sagt die Gesundheitsbeauftragte Barbara Ferrer.
Transmission is super high here and we've got to get to lower rates before it makes sense to be taking off our masks.
Corona hat auch die Arbeitswelt verändert. Im Hightech-Standort Silicon Valley haben sich zahlreiche Firmen bereits entschieden. Das Homeoffice darf bleiben. Bei Twitter zum Beispiel dauerhaft. Andere Firmen wie Apple und Amazon wollen 2 Homeoffice-Tage die Woche beibehalten. Zusätzlich bieten sie an, dass man einen Monat pro Jahr von zu Hause aus arbeiten kann. Eine gute Entscheidung findet Wirtschaftswissenschaftler Nicholas Blum, der sich mit der modernen Arbeitswelt beschäftigt und in der Pandemie Zehntausende US-Amerikaner befragt hat, wie sie in Zukunft arbeiten möchten.
Most people want to work from home 2-3 days a week.
Die meisten Menschen wollen 2-3 Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten und 2-3 Tage pro Woche ins Büro kommen. Interessant ist aber, dass es eine große Spanne gibt. So ist es zum Beispiel wenig überraschend, dass Menschen mit kleinen Kindern mehr Tage von zu Hause aus arbeiten wollen, insbesondere Frauen mit Hochschulabschluss und kleinen Kindern. Das variiert, je nach Ethnie und je nach Entfernung zum Büro.
Doch das sogenannte Hybridmodell, also einige Tage im Büro und andere zu Hause, trifft nicht bei allen Unternehmen auf Gegenliebe. Wirtschaftswissenschaftler Blum erklärt, die Gegner des Homeoffice seien überwiegend männlich, über 50 Jahre alt und hätten keine kleinen Kinder zu Hause.
This group tends to have a lower preference to work from home. They're more keen to come into the office.
Sie halten nichts vom Homeoffice, sie bevorzugen das Firmenbüro. Wenn diese Gruppe entscheidet und nicht umfassend konsultiert wird, besteht die Gefahr, dass sie sagt, ihr müsst alle zurückkommen. Sie halten das für die beste Lösung. Das entspricht aber nicht dem, was die meisten Mitarbeitenden wollen.
But actually that isn't what most employees want.
Viele internationale Unternehmen blicken gern nach Kalifornien, wenn es darum geht, herauszufinden, was zukünftige Trends sein könnten, auch in der Arbeitswelt. Das Homeoffice gehört sicher dazu. Und wer ins Büro gehen will oder muss, der sieht sich in Kalifornien nun oft mit einer Impfpflicht konfrontiert. Auch in diesem Punkt ist der Westküstenstaat sogar strenger als die US-weiten Vorgaben. Unternehmen wie Apple, Facebook oder Netflix verlangen mittlerweile eine Impfung und einen Booster, wenn die Mitarbeiter vor Ort sind. Wie weiterleben mit Covid und wie lange? Diese Frage hat sich auch Inken Bro gestellt. Die Deutsche lebt mit ihrem amerikanischen Mann und zwei Kindern schon lange in den USA. Sie macht sich Gedanken, wie die Pandemie ihre Kinder beeinflusst haben könnte.
Audrey wird jetzt 4 im März, das ist ihr halbes Leben. Es ist sehr schwierig und obwohl sie weniger Schwierigkeiten damit hat als mein Sohn, der jetzt 7 wird, der genau in seinem Übergang von Kindergarten zur Schule damit betroffen war, der hat richtig Probleme mit Corona gehabt und Entwicklungsschwierigkeiten. Das ist schwierig und ich hoffe, dass umso mehr Kinder eben halt auch geimpft werden und umso mehr Schutz da ist, dass die Kinder auch endlich ihre Masken loswerden können und endlich wieder normal miteinander umgehen können.
Der Spielplatz, auf dem sie ihre Tochter schaukeln lässt, ist fast leer. Trotzdem tragen beide Maske. Inken Bro ist vorsichtig, vor allem den Schwiegereltern zuliebe, die im wenige Kilometer entfernten Orange County leben. Ihre Antwort auf die vielen Sorgen: der Wissenschaft helfen. Und zwar, indem sie ihre Kinder bei Impfstudien angemeldet hat. Einmal Moderna, einmal BioNTech.
Wir haben gesagt, dass es im Grunde genommen schon lang genug passiert ist, dass wir nicht mehr das Gefühl hatten, unsere Kinder sind so ganz an der Vorderfront. Dass es eben halt schon getestet wurde und wir hatten das Gefühl, dass es ja weit genug war, dass wir uns wohlgefühlt haben.
Ob die Spritze für ihre Tochter auch Wirkung hatte, das weiß sie noch nicht.
Wir sind ja in der Unter-5-Kategorie und wir warten ja immer noch auf die Veröffentlichung der Informationen, ob sie jetzt nun geimpft ist oder nicht. Sie ist im Moderna-Trial.
Eine Impfpflicht würde sie begrüßen. Bro weiß, dass es viele Eltern gibt, die noch skeptisch sind, vor allem ihre kleinen Kinder impfen zu lassen. Sie selbst sagt, sie habe sich vorab viel informiert über die Impfstoffe und die Forschung. Es sei eine Entscheidung für eine bessere Zukunft gewesen.
Wir haben es gemacht, auch weil wir ein bisschen weiterleben wollen. Ich meine, im Grunde genommen die Möglichkeit, die Vaccines zu bekommen, dass die Leute, die wir lieben und in unserer Umgebung sind, beschützt sind. Das gibt einem schon so ein bisschen dieses Gefühl von Sicherheit und wieder in der Hoffnung, dass es wieder etwas Normalität in unserem Leben gibt.
Pfizer-BioNTech hat in den USA bereits eine Notfallzulassung für den Impfstoff für Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren beantragt. Die Diskussion um die Impfpflicht geht unterdessen in Kalifornien weiter.
Omikron in Kalifornien mit Impfpflicht und Homeoffice aus der Pandemie. Das war Katharina Wilhelm. Hören Sie auch gerne rein in eine andere Folge des Weltzeit-Podcasts mit Testen und Boostern aus der Corona-Schleife. Omikron in Dänemark. Ich bin Isabella Kohler und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.